Guten Morgen, Martin.
Guten Morgen, liebe Julia. Hallo.
Montag. Es ist Montag, der 22. Januar, 8.54 Uhr.
Das ist wirklich
Wie
früh.
geht's dir?
Wie geht's? Mir geht's ganz gut. Es ist wirklich, wirklich früh, so eine Aufnahme. Wir arbeiten uns immer weiter Richtung 7 Uhr morgens vom Gefühl. Mal gucken, ob die nächste Aufnahme dann vielleicht mal wieder an einem Nachmittag ist, wenn sich die Stimme schon so ein bisschen eingesprochen hat. Mal gucken. Ja, aber du, mir geht's gut. Also mir geht's gut. Wochenende war ja sehr spannend, was alles passiert ist.
Ja, darüber sprechen wir gleich, ja.
Darüber sprechen wir gleich und lässt auch wieder so ein bisschen, ich sage es mal, so ein bisschen Hoffnung irgendwie wieder aufkommen, wenn man sieht, dass da sehr, sehr viele Menschen auf die Straße gehen und sehr viele Menschen für Demokratie einstehen. Das ist schon, muss sagen, ja, lässt wieder so ein bisschen Hoffnung irgendwie aufkommen. Aber erstmal, wie geht's dir, Julia?
Mir geht's gut. Es ist ein Jahr, glaube ich, es wird ein Jahr der großen Um- und Aufbrüche sozusagen bei mir und in meinem privaten Umfeld. Das ist alles recht aufregend und ich glaube, ja, dieses, ja, da nicht zu aufgeregt ranzugehen, sondern auch irgendwie sich große Schritte in kleine Häppchen einzuteilen und ja, wie Beppo der Straßenkehrer immer die nächste Stufe zu nehmen, ist, glaube ich, bleibt irgendwie die Taktik, die ich irgendwie gerne im Auge behalten würde. Ansonsten Montag, der 22. Januar, wir haben gerade wieder gehört, es wird gestreikt diese Woche. Das betrifft dich vor allen Dingen von uns beiden noch viel mehr, weil wir morgen zusammen in Berlin eine Moderation haben, auf die wir uns schon sehr, sehr freuen. Und du jetzt umdisponieren musst, was deine Rückreise angeht. Das sind natürlich wieder so tolle Nachrichten am Anfang der Woche.
Ja, genau. Also wenn einen das dann morgens so um kurz vor 7 ereilt und man dann nochmal so spontan umplanen muss. Also jetzt ist ja Montag. Wir nehmen Montag auf. Mittwoch kommt die Folge raus. Das heißt, wir hatten dann, wenn die Folge draußen ist, gestern eine Veranstaltung zusammen. Also für uns
Ah
jetzt
ja,
morgen.
stimmt. Ja,
Ein bisschen
ja.
verrückt jetzt, aber egal. Also ich fahre
Ja.
heute nach Berlin. Freue mich sehr, wenn wir uns dann morgen dort treffen. Wir haben eine Veranstaltung, auf die wir uns beide schon sehr, sehr freuen, die wir auch im nächsten Jahr machen dürfen, was ja schon jetzt schon mal super ist. Also meine erste Buchung für 2025, freue mich da schon sehr drauf. Bevor wir die 2024-Veranstaltung gemacht haben, ist
Ja.
natürlich schon mal super und freue mich, dass 2025 dann auch mit dir startet. Also das ist schon mal sehr, sehr cool.
Liebe Langfristplanung.
Genau. Wenn es mal geht, ne, ist es auch mal wirklich sehr, sehr schön. Und der Termin ist auch fest geblockt. Also da wird nichts mehr dran gerüttelt. Von meiner Seite aus jedenfalls nicht.
Ja,
Und
wir hatten
wie du
ja,
sagst,
wir haben uns ja,
ja,
Entschuldigung.
genau wie du sagst, also jetzt, ich muss halt jetzt ein bisschen umdisponieren. Bahn streikt, diesmal 5 Tage am Stück. Also auch, ich sage jetzt mal, für Leute, die auf die Bahn angewiesen sind, was bei mir eigentlich der Fall ist, gerade zum Arbeiten, muss ich schon sagen, ist das auch wieder jetzt eine große Herausforderung, um es mal wieder, ich sag mal,
Ja.
immer so nett zu formulieren. Es sind einfach Schwierigkeiten, Herausforderungen. Und ja, mal gucken, wie das weitergeht und wie Planbarkeit überhaupt funktioniert in solchen Zeiten, wie da gestreikt wird, weil ein richtiges Aufeinanderzugehen von beiden Seiten sehe ich da jetzt gerade nicht so ganz. Und mal gucken, wie lange dieser Tarifstreit da noch andauert.
Also ich finde, das ist so ein Symbol für, wie gehen wir eigentlich mit der Notwendigkeit auch von Kompromissen um, ne? Also ich finde, das ist ja ein Beispiel, das mich auch immer wieder zu Fragen führt, weil wenn es nur noch erfolgreiches Verhandeln ist, wenn die eine Partei zu 100% ihre Interessen durchsetzt, dann ist halt die Frage, wie gelingt dann in einer zunehmend auch diversen und komplexen Welt mit sehr, sehr, sehr heterogenen Interessen eine gute Verhandlung, ne? Also wie gelingt dann Verhandlung, wenn irgendwie Erfolg immer nur daran gemessen wird, ob ich zu 100% meins durchsetze? Und das betrifft ja auch so ein bisschen unsere aktuelle Regierung, die sich ja aus drei Parteien zusammensetzt und wo natürlich klar ist, dass es dass es nicht funktioniert, wenn alle immer nur davon ausgehen, zu 100% ihre Interessen durchzusetzen. Aber das Interessante ist ja auch, dass sozusagen auch in der öffentlichen Wahrnehmung das oft so gesehen wird, ne? Die haben ihre Interessen nicht durchgesetzt. Nee, klar, zu 100% nicht. Aber in der Demokratie, und damit sind wir gleich wieder bei unserem großen Thema, das wir übers Jahr verfolgen wollen und das wir heute auch speziell nochmal verfolgen wollen. So funktioniert halt Demokratie nicht, ne? So und so kann es halt sozusagen nicht, so kann es auch nicht gelingen, ne? Also, und das, ja, ist eine große Herausforderung.
Ja, total. Also, wie du sagst, es wird oft als Niederlage wahrgenommen, wenn meine Interessen nicht zu 100% durchgesetzt wurden. Und vor allem halt bei den Wählerinnen und Wählern oder bei denen jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die GDL schauen, zum Beispiel, dann wird natürlich von den Lokführern, Lokführerinnen dann halt einfach gesehen, okay, meine Interessen wurden nicht durchgesetzt, es ist eine Niederlage hier in dem Fall. Aber nein, ist es eigentlich nicht. Es ist ein Kompromiss, es ist eine Kompromissfindung. Da müssen beide Seiten müssen irgendwie aufeinander zugehen. Und das sehe ich jetzt zum Beispiel auch bei der Ampelregierung. Ich frage mich immer so ein bisschen, wenn wir, es wird ja gar nicht mehr geschaut, wie viele Prozentpunkte die jeweilige Partei eigentlich hatte. Ne? Also wenn wir zum Beispiel hier die Grüne oder irgendwie FDP ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel, die ja in der Ampel eigentlich die wenigsten Prozente hatten, aber von den Sachen, die durchgesetzt werden, ja, da guckt natürlich, man geht jetzt nicht mehr so ein bisschen auf die Verteilung später, die man hatte, sondern wir haben ja einfach drei Parteien und jeder probiert oder jede probiert irgendwie die eigenen Interessen so durchzusetzen. Man geht aber nicht so weit, dass man sagt, als Beispiel, naja, ich wurde jetzt oder meine Partei wurde mit 10% gewählt, die anderen beiden liegen jetzt als Beispiel als bei 20%, deswegen bin ich kompromissbereiter oder sowas, weil ja die Verteilung der Wählerschaft so ein bisschen anders ist. So wird es ja nicht gemacht. Und da gibt es bestimmt auch Gründe dafür, irgendwie, wie das so ist. Ich finde es auch immer schwierig, wenn man sich jetzt die aktuelle Sonntagsfrage anschaut und da mal guckt, wie denn da so eine Verteilung ist und warum ich dann meine Interessen vielleicht dann doch noch so durchboxen muss. Immer, immer ein bisschen schwierig und es kommt halt alles wirklich auf Kompromissfindung wieder zurück und wie das halt in der Demokratie funktioniert.
Ja,
Also,
das
ja.
finde ich interessant, dass du das sagst. Man könnte es nämlich auch ganz andersrum interpretieren. Und ich bin da auch ganz unsicher. Also ich meine, das, was du sagst, ist ja sozusagen Entscheidung proportional zum Wahlergebnis sozusagen auch zu messen. Also wer darf sozusagen auch prozentual wie viele Entscheidungen durchsetzen? Du kannst es natürlich auch andersrum sagen. Die kleinste Partei, ohne die hätte diese Regierung gar nicht zusammenfinden können. Also sozusagen, und das finde ich dann wiederum das Interessante, dass letzten Endes, wenn sich drei Parteien zusammengefunden haben, es auf alle ankommt, dieses Mehrheitsverhältnis, das die Regierung dann gemeinsam hat, zu halten. Und da sind natürlich dann wiederum alle gleich wichtig. So, und ich glaube, zwischen diesen beiden Polen werden auch die Abwägungen innerhalb der Verhandlungen wahrscheinlich stattfinden, ne? Also da wird es die Argumente geben, die du sagst. Also hört mal zu, so und so viele Leute haben uns aber gewählt für das, was wir durchsetzen wollen. Und die anderen werden sagen, ja, aber ohne uns wird hier gar nichts. Gäbe es hier keine Regierung. Und ich glaube, dazwischen muss man sich dann halt finden, ne? Also
Genau, dazwischen muss man sich finden, weil andersrum gedacht, also wenn man sagt, naja, ohne uns gäbe es diese Regierung gar nicht, dann könnte ja eine Partei, die 5, 6% hat oder sowas, sehr, sehr maßgeblich, ich meine, wir sehen es gerade auch, ne, die Regierungsarbeit sehr, sehr maßgeblich prägen. Und da ist es natürlich auch wieder die Frage, wie demokratisch ist das denn dann eigentlich? Ne? Also das ist. Es ist auf jeden Fall schwierig. Wahrscheinlich ist es wirklich, die
spannend,
Antwort
ja.
liegt irgendwie dazwischen und
Ja.
mal schlägt es in die eine Richtung aus, mal schlägt es in die andere Richtung aus. Wichtig finde ich aber, dass alle dieses gleiche Mindset haben und sagen, hey, wir sind die Regierung. Wir müssen Kompromisse finden und wir müssen auch Kompromisse wollen. Wir müssen die nicht nur irgendwie finden, sondern auch wollen und dann dazu auch stehen. Und nicht sagen, naja, in dem Fall habe ich eine Niederlage eingesteckt beim nächsten Gesetzesentwurf. Da werde ich dann wieder irgendwie hier meine Wählerschaft zufriedenstellen oder sowas, ne? Sondern dass man sagt, nee, also eigentlich ist es ja so, dass bei jedem Gesetz, das rauskommt, dass man schauen muss, okay, wie gehe ich damit? Und vielleicht, ich fand es immer so ganz spannend, in der In der Agentur, in der ich mal gearbeitet habe, haben wir ganz oft, wenn die Entscheidungen getroffen worden sind, dann haben wir das, ich sage es mal nicht ganz klassisch so demokratisch gemacht, so wer ist dafür, sondern wir haben uns oft die Frage gestellt, wo kann ich denn mitgehen? Also wo kann ich denn mitgehen, ohne dass ich Schmerzen habe dabei? Ja, und da kommt man auf andere Ergebnisse. Dann kann man sagen, naja, das ist nicht die beste Idee, die ich finde, aber ich finde die okay und ich kann da mitgehen und ich verprell dann auch zum Beispiel jetzt, wenn wir wieder auf Parteien schauen, ich verprell meine Wählerschaft damit gar nicht. Das ist so das ist noch okay für die und dann hat man eine andere Kompromissfindung. Und
Also
natürlich
ich
kann
finde
ich
es
dann,
sehr, ja.
ja, Entschuldigung, sag du? Nee, aber dadurch kann man halt wirklich nochmal auch mal auf andere Ergebnisse kommen. Und das wäre vielleicht auch mal so ein bisschen, ich meine, vielleicht wird es auch schon gemacht, ne? Also es kommt jedenfalls, es kommt leider nicht ganz so an und das wird definitiv nicht so kommuniziert. Kommunikation, anderes großes Thema, über das wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Aber das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, um auch noch mal wirklich Ergebnisse zu bringen, die eine stabilere Mehrheit hinter sich haben. Und genau das brauchen wir jetzt eigentlich. Wir brauchen Ergebnisse, wir brauchen Gesetze, wo eine komplette Ampelregierung hinten dran steht und nicht, sobald ein Mikrofon und eine Kamera irgendwo auftaucht, dass dann eine Partei sagt, naja, also da haben sich die anderen beiden durchgesetzt, wir sind damit nicht zufrieden und morgen wird es am liebsten wieder zurückgenommen. Das ist halt unglaublich schwierig, das macht Planbarkeit unglaublich schwierig und das ist halt einfach für, ich sag mal, für Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft, das ist einfach krass formuliert, das ist eine Katastrophe, so kommunikativ, was da passiert.
Ja, und das, was du beschreibst, finde ich, das würde ich jetzt vielleicht so ein bisschen in dem Begriff ein bisschen nüchterneres und gleichzeitig transparenteres Vorgehen beschreiben, indem man nämlich sich alle hinstellen können hinterher und sagen, so, also wir haben einen guten Kompromiss gefunden, da steckt Folgendes drin von Seiten, man muss ja gar nicht sagen, wer sich wie doll irgendwie durchgesetzt hat, aber von uns steckt das drin, von euch steckt das drin, von den Dritten steckt das drin. So, und wir haben guten Kompromiss gefunden, Punkt. So, und ich finde, das, was du gesagt hast, das Wichtigste ist ja gerade der Kommunikationstransfer zu den Wählerinnen und Wählern, weil sobald natürlich die Parteien selber anfangen zu sagen, ja, so, ne, aber und die haben sich durchgesetzt, aber wir haben sie uns mit dem durchgesetzt und und das finden wir nicht so gut. Ich meine, so entsteht ja erst bei den Wählerinnen und Wählern der Aspekt zu sagen, na, die haben sich nicht komplett durchgesetzt, dann ist das ja kein Erfolg. Oder jetzt hat sich da aber die durchgesetzt und ich, die sind ja gar nicht damit einverstanden. So, also ich meine, das setzt sich ja fort, ne? Also dieses Bekloppte und was weiß ich, Sprichwort, wie man es in den Wald reinschreit, so schallt's hinaus. Also da ist ja absolut, das stimmt ja. Und ich meine, so wie sie es rausbrüllen, so kommt es dann auch zurückgebrüllt zurück. Und dann müssen sie sich wieder daran messen lassen. Und so ist es quasi ein Teufelskreis auch sozusagen der Kommunikation, wer mehr gewonnen hat und wer weniger. Ne? Und ich glaube, das macht, also ich finde, das hat ja auch was sehr Zermürbendes und Ermüdendes. So, das brauchen wir
Ja.
nicht. Wir brauchen gerade gute Entscheidung. Punkt.
Genau, und ein Problem, was ich da halt auch noch sehe, ist, es gibt Themen, wo alle im Vorhinein schon wissen, da werden wir uns nicht einigen und diese Themen werden nicht angepackt. Also da geht gerade keiner ran. Beispiel jetzt Haushaltsdebatte, sowas wie Dienstwagenprivileg, ne? Da hat man errechnet, das wären 5 Milliarden, so ungefähr. Wenn man da mal reformieren würde, wenn man sich da mal rantrauen würde oder sowas, könnten 5 Milliarden eingespart werden. Das ist ein ganz schön großer Batzen von der Lücke, die wir da hatten. Da wurde nicht rangegangen, weil drei Parteien, es war klar, okay, wir werden uns da nicht einigen. Wir werden da keinen Kompromiss finden. Das heißt, Thema wird ausgeklammert, schieben wir weg. Dann nehmen wir lieber was, was irgendwie keinem von uns so richtig wehtut, weil das nicht die irgendwie das Klientel ist quasi, das uns sowieso wählt. Und das finde ich dann wirklich auch schwierig, weil, also gerade wenn man über das Dienstwagenprivileg spricht, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man das irgendwie reformieren könnte, wie man das vielleicht auch irgendwie umweltfreundlicher machen könnte, wie man da irgendwie solche Ideen reinpacken könnte. Ich wäre gar nicht, dass man, ich habe jetzt am Freitag mit jemandem noch darüber diskutiert, der auch meinte, naja, also das muss ja nicht abgeschafft werden oder sowas. Das will ja vielleicht auch gar keiner. Aber man könnte zum Beispiel sagen, naja, Dienstwagen werden wir jetzt nur noch quasi so fördern, dass es dass es elektrobetriebene sind oder sowas. Oder man sagt, es geht bis zu einer gewissen PS-Zahl, 200 PS, ja, und alles, was drüber ist, muss halt irgendwie selbst finanziert werden. Keine Ahnung, es gibt ja da wirklich viele Ideen, die man da irgendwie umsetzen könnte, die ja nicht 5 Milliarden einsparen, aber vielleicht ein paar Milliarden einsparen und gleichzeitig auch noch was für die Energiewende tun und da noch was tun. Und also ich verstehe nicht, wie man dann sagen kann, okay, da traue ich mich nicht ran einfach, weil wir haben auch eine Verantwortung. Und wenn ich in der Politik arbeite und wenn ich da lebe, weil das ist ja eigentlich dann immer mehr als Arbeit, eigentlich man gibt ja da eigentlich schon sein ganzes Leben eigentlich dann rein, dann habe ich eine Verantwortung dafür. Und ich habe nicht nur eine Verantwortung für die Leute, die mich gewählt haben, sondern ich habe eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und gerade wenn ich in Regierungsverantwortung bin, ist es nochmal extremer. Und deswegen, das verstehe ich einfach nicht. Vielleicht wird es gemacht, aber es wird nicht kommuniziert oder vielleicht geht es komplett an mir vorbei. Aber da gibt es Schwierigkeiten.
Ja, und das führt halt dazu. Und also ich finde, wir betreiben ja jetzt gerade nicht unbedingt Ampel-Bashing, sondern wir äußern sozusagen, wie wir uns eigentlich die Kommunikation der Arbeit, die da geleistet wird, auch besser vonstatten gehen kann, weil ich finde schon auch, dass man anerkennen muss bei aller Kritik, und ich finde, das enthebt auch nicht von Kritik an der Art der Arbeit und auch zum Teil an den Entscheidungen, die getroffen werden. Ich finde, da gibt es viel zu kritisieren. Das finde ich, gibt es immer. Man hat immer irgendwas zu kritisieren. Und vieles, das, was mich am meisten ärgert, ist eben, dass vieles wirklich ja auch verpennt wurde. Also so, was nicht unbedingt zwangsläufig alle die betrifft, die jetzt gerade in der Regierung sind. Aber die machen ja eine Arbeit, die ich auch wieder absolut anerkennungswürdig finde, ne? Also ich meine, man muss sich schon mal die komplexe Lage der Themen und die komplexe Weltlage auch immer wieder vor Augen führen, in der das passiert. Und ich glaube, das wird ja auch oft viel zu wenig gemacht. Der Ton in der Kritik an der Ampel ist ja wirklich zum Teil grenzwertig. Also die Tatsache, wie man über bestimmte Dinge spricht, und das finde ich halt auch wichtig, ne? Also das Sprache, das merken wir ja gerade in so vielen Kontexten, ist einfach auch das A und O. Da sprechen wir ja auch gleich bei unserem kleinen Schwerpunkt heute auch noch drüber, weil wir sprechen ja über das Thema Demonstrieren und Demonstration, und Auslöser war ja nun gerade eben die Recherche von Korrektiv zu diesem Geheimtreffen in Potsdam der rechtsextremen Kräfte. Und die Frage, über die wir ja vielleicht gleich auch nochmal sprechen, sozusagen, was kommt nach den Demonstrationen, und was gibt es für weitere Möglichkeiten, sozusagen die AfD zu stellen, wie manche das sagen. Finde ich, mir fällt gerade nichts Besseres ein, aber es passt für mich auch nicht so richtig. Und der Umgang mit Sprache und Begrifflichkeiten und wie sehr man Vokabular und Rhetorik übernimmt, ist ja ein ganz zentraler. Und da müssen wir uns, finde ich, echt viel Gedanken darüber machen, wie wir über Dinge sprechen, ne?
Ja, total. Also mir begegnet es auch immer wieder. Ich finde, das ist, du bist mit dem Auto unterwegs und du siehst hinten Aufkleber oder auf Scheiben, irgendwie die Ampel muss weg oder irgendwas, was ja noch in Anführungszeichen relativ nett formuliert ist. Da gehen ja nochmal ganz, ganz andere Äußerungen.
Weg ist vielfältig interpretierbar.
Ist noch vielfältig interpretierbar. Ich finde, das ging irgendwie so mit. Ich meine, das gab es immer schon, das muss man auch sagen, ne? Also solche härteren Formulierungen gab es schon immer. Ich finde,
Klar.
das hat mit Fridays for Future nochmal eine andere Ebene angenommen, wie Greta Thunberg angegangen wurde. Auch gerade so in dieser Autofahrerszene irgendwie sowas, ne? Also wo dann Aufkleber hinten drauf oder solche blonden Zöpfe hinten irgendwie an der Stoßstange runterhängen, wo ich gedacht habe, hey Leute, das ist ein junges Mädel oder sowas. Welche Probleme habt ihr denn gerade? Da ist irgendein erwachsener Mann, der sich Samstagnachmittag hinstellt und blonde Zöpfe an seine Stoßstange klebt. Was muss in so einer Person vorgehen? Also das muss man sich einfach mal überlegen. Also wie kaputt da jemand sein muss, um sowas zu machen. Und das finde ich jetzt mit der Ampel auch immer wieder, dass die Äußerungen und die Sprüche immer härter geworden sind und dass man auch schon so weit geht, also jetzt sich nicht die jetzt vielleicht irgendwie in ein Online-Forum oder sowas reinzuschreiben, sondern auf sein Auto drauf zu kleben, dass man sagt, nee, ich stehe da wirklich dazu, ne? Und das sind schon ziemlich krasse Sachen dabei. Und wenn man sich das jetzt auch die Demonstrationen nochmal anschaut, ich meine es nicht die Demonstration für die Demokratie, sondern eigentlich die auf der anderen Seite, dann ist das schon ziemlich krass, dass sich Leute nicht mehr verstecken mit ihren Ansichten, sondern offensichtlich haben wir gerade ein gesellschaftliches Klima, dass man sich offen zu rechtem und rechtsradikalem Gedankengut bekennen kann, ohne dass sich die Leute da jetzt irgendwie verstecken, sondern sagen, ja, das ist einfach so, das kann ich doch wohl sagen, ich werde es doch wohl sagen dürfen, sowas. Und das hat mir also wirklich auch Sorgen bereitet oder bereitet mir immer noch Sorgen. Auch natürlich, wenn wir die Demonstration gehen, wenn wir sehen, dass Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen irgendwie auf die Straßen gehen, was wirklich toll ist, wenn ich das sehe, dass Demonstrationen teilweise abgebrochen werden müssen, weil da zu viele Menschen sind. Das ist ja ein gutes Zeichen, eigentlich auch wenn es dann natürlich mit dem Abbruch nicht mehr stattfinden kann, so. Aber ja, ich finde, das ist auf jeden Fall, das
Ja.
ist krass, was gerade passiert.
Also wir leiten mal jetzt ganz galant über zu unserem Schwerpunkt, den wir uns für heute vorgenommen haben, aus aktuellem Anlass natürlich das Thema Demonstrationen. Und ich möchte betonen, es geht wirklich um die aktuellen Demonstrationen gegen rechts. Also es geht jetzt nicht per se immer generell um Demonstrationen. Es geht nicht um Streiks. Es geht jetzt tatsächlich um diese auch aktuelle Bewegung, die da zum Glück in Gang gekommen ist. Und weil du gerade von den Abbrüchen von Demonstrationen aufgrund der Menschenmenge, die da zusammengekommen ist, gesprochen hast. Das ist ja eigentlich auch eine geschickte, finde ich sehr kluge Kommunikation zu sagen, wir mussten die Demonstration abbrechen, weil so viele Menschen da waren. Das ist einfach auch, das hat eine Symbolkraft, ne, das so auch auszudrücken und nicht, wir mussten abbrechen, weil da irgendwelche Ausschreitungen zu befürchten waren oder dies, man denkt an Abbruch erstmal, oh Gott, die Demonstration musste abgebrochen werden, aber dann kann man sich eigentlich darüber freuen, weil es sind viel zu viele Menschen für den Platz, der zur Verfügung stand da, ne, und das ist dann ja wieder toll.
Ja, das ist eigentlich total toll. Mich wundert es gerade ein bisschen, dass sowas kommunikativ gelingt. Ja, also ich mal böse formuliert, wenn die Ampel das hätte kommunizieren müssen, hätten die gesagt, wir konnten irgendwie die Sicherheit nicht mehr gewährleisten und deswegen musste die abgebrochen werden oder sowas. Das wäre wahrscheinlich dann so mal irgendwie ein bisschen überspitzt formuliert, so eine Ampelkommunikation von sowas gewesen. Und wie man gerade sowas, also dieses bürgerschaftliche Engagement und dieses, okay, wir gehen auf die Straße für die Demokratie, wie man das eben positiv formulieren kann, das ist ein Beispiel, es musste abgebrochen werden, weil wir zu viele waren. So, so kann man es nämlich auch in Anführungszeichen nochmal verkaufen. Und das ist halt wirklich ein sehr, sehr starkes Zeichen, was wir da haben. Also Kommunikation natürlich da auch ganz, ganz, ganz oben. Riesenthema.
Wobei es zu viel in dem Fall ja eigentlich auch gar nicht gibt. Aber jetzt mal, lass uns mal einsteigen. Wie hältst du das mit Demonstrationen? Wie ist das ein Thema grundsätzlich für dich in deinem Leben? Ist das was, was selbstverständlich ist? Wie sieht's bei dir aus, Martin?
Ich muss gestehen, ich bin nicht der Demonstrationstyp. Das liegt aber so ein bisschen an mir, sage ich mal so. Ich finde es sehr, sehr gut, wenn Menschen auf die Straße gehen und für das einstehen, für ihre Ideale einstehen und für ihre Gedanken einstehen und was verändern wollen. Ich bin einfach nicht der Typ, der gerne in großen Menschenmassen unterwegs ist. Ich fühle mich da sehr, sehr schnell unwohl und das ist nicht so ganz meins. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt aber gewisse Themen, für die gehe ich auf die Straße und das ist sowas wie Demokratie jetzt zum Beispiel. Das ist jetzt, hier geht es um unsere Grundordnung, hier geht es um unsere Art und Weise zu leben. Hier geht es in Anführungszeichen nicht darum, ob es jetzt den Veggie-Dienstag gibt oder sowas oder ob jetzt irgendwas anderes irgendwie, was in Anführungszeichen nicht diese Tragweite einfach hat. Sondern es geht um die Art und Weise, wie wir leben, wie wir leben, wie unsere Kinder leben, sollen. Wir haben da eine Verantwortung Und wenn wir einfach, wir müssen gar nicht weit zurückgehen, wenn wir, das sind nicht mal 100 Jahre, die wir zurückgehen müssen, und wissen, was da alles passiert ist und wie das passiert ist und wie schrecklich das alles war. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen verstehen einfach nicht, was damals passiert ist, was nach der Weimarer Republik passiert ist. Und ich habe jetzt schon von einigen auch nochmal gehört, dass es sehr, sehr viele Parallelen zur Weimarer Republik gerade gibt, also zum Ende der Weimarer Republik. Gerade diese Stimmung, und es ist unglaublich, unglaublich schwierig. Ich habe da einen tollen Ton von Christian Streich, vom Trainer vom SC Freiburg, gehört,
Ja,
der ja
genau.
sich sehr, sehr gerne auch politisch äußert nochmal, und der auch aufgerufen hat, geht zu den Demonstrationen hin, wir müssen dafür einstehen. Christian Streich ist, glaube ich, 57 oder 58 Jahre alt. Und er hat gesagt, er ist so dankbar, dass er, ich sage jetzt mal, 58 Jahre in einer Demokratie aufwachsen durfte. Ganz wenige Menschen auf der Welt haben dieses Privileg, 58 Jahre in einer funktionierenden Demokratie, nicht in so einer Scheindemokratie, sondern in einer funktionierenden Demokratie leben zu dürfen. Und ich guck mal, wir gucken mal, dass wir das nochmal verlinken, vielleicht in den Shownotes auch nochmal, die Ansprache von Streich bei der Pressekonferenz. Weil das waren wirklich sehr, sehr starke Worte, die er auch gesagt hat. Und natürlich irgendwie Rassismus, rechtes Gedankengut hat im Fußball überhaupt keinen Platz, auch wenn es da natürlich öfters auch mal auftritt. Aber da ganz klare Kante zu zeigen, fand ich von ihm auch gut. Na, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber um es nochmal so irgendwie kurz zu fassen, ich bin eigentlich nicht der Demonstrationstyp, aber es gibt Themen, für die würde ich das alles beiseite stellen, auch wenn ich mich persönlich da unwohl fühle, dann geht es nicht um mich, dann geht es um gesellschaftliche Verantwortung, und da geht es darum, dann auch hier Kante zu zeigen und sagen, okay, jetzt muss ich. Wie ist es denn bei dir? Wie stehst du persönlich zum Thema Demonstrieren?
Also ich glaube, auch da, wie so oft an vielen Stellen sind, es ist bei uns ähnlich. Also ich sage das ganz offen, ich bin jetzt keine regelmäßige und passionierte Demonstrationsgängerin, also auch aus sehr unterschiedlichen Gründen. Du hast das Thema Menschenmenge angesprochen. Ich bin da auch nicht so, dass mir das gefällt, mich in Menschenmengen zu baden. Ich mag zum Beispiel auch nicht unbedingt, also viele werden mich vielleicht dafür jetzt blöd finden, aber ich mag das gemeinsame Skandieren. Das liegt mir auch nicht so. Ich finde es auch schwierig, wenn gerade auf Demonstrationen, die jetzt irgendwie Einigkeit auch zeigen sollen, wieder so Partikularthesen zum Teil auch auf der Bühne proklamiert werden. Jetzt kommt aber das große Und. Ich will nicht mehr so viel Aber sagen, sondern Und. Weil, also ich war noch nie so oft auf Demonstrationen, glaube ich, wie in den letzten Jahren, weil es einfach dieses Gegengewicht und die Symbolkraft, die das hat, einfach unschlagbar sind. Also ich glaube, und ich kriege da wirklich Gänsehaut, wenn ich auch, also mehr, wenn ich Bilder ehrlich gesagt sehe, als wenn ich selber in der Menschenmenge stehe, weil da ist es für mich wirklich auch eher, also da muss ich mich ausbalancieren, aber wenn man die Bilder sieht, diese Symbolkraft, die diese Menschenmengen haben, die finde ich einfach unschlagbar und die kannst du durch nichts anderes ersetzen. Die kannst du nicht durch Social Media oder die kannst du durch nichts ersetzen. Und was ich einfach so stark finde, auch gerade an den Demonstrationen, die jetzt sind, dieses, also wir haben in den letzten Jahren auch viele Demonstrationen erlebt von eigentlich, ich sag jetzt mal, rechten und querdenkenden Minderheiten, wo wir auch gedacht haben, boah, sind das viele. So, ja, aber im Verhältnis dann eben doch nicht. Und dieses, dass wir sozusagen als die demokratische Mehrheit dieses Verbundenheitsgefühl untereinander fühlen, ne, und dieses Verbindende sehen und die Anschlusskraft, die wir mit anderen haben. Und ich meine, diese Demonstrationen sind ja auch gerade mit Kind und Kegel und wirklich menschlich total angenehm im Umgang miteinander und in dem gemeinsamen Ziel sozusagen. Und wenn auch das der kleinste gemeinsame Nenner ist, ne? Also es ist völlig wurscht. Also da sind Menschen, die denken vielleicht eher konservativ, die denken eher, andere, die denken eher links und was soll ihr, das ist alles völlig wurscht, aber sie sind sozusagen zusammen da in dem gemeinsamen Kampf für das, was du gerade auch mit Bezug auf Streich gesagt hast, für das, was uns das Essentielle sein muss, nämlich irgendwie unsere Demokratie. Und das finde ich, das ist so stark, da ist mir dann alles andere auch egal, was mich davon abhält. Auch wenn ich sicherlich nicht schaffe, zu jeder Demonstration zu gehen, die gerade ist, weil ich glaube, also das muss ich halt auch sagen, ich bin jetzt nicht bei jeder Demonstration, die quasi angeboten wird, aber das ist ja auch das Tolle, dass es gerade so viel gibt und man das sozusagen auch gut verteilen kann, so. Und ja, das ist meine Haltung gerade zu dem aktuellen.
Ja, also wie du sagst, ne, also es ist eigentlich egal, wenn man sich anschaut, wer alles da mitläuft. Ne? Das ist das komplette politische Spektrum aller demokratischer Parteien oder aller Wählerinnen und Wähler, die sich oder Bürgerinnen und Bürger, die sich von demokratischen Parteien repräsentiert fühlen. Und auch vielleicht die, die es gerade eben nicht tun, von den Parteien, die wir in der Regierung haben, aber die sich alle darauf verständigen können, das ist unser Grundgesetz. Ja? Und das ist unsere Basis. Wir wollen eben diesen Diskurs haben und wir wollen in einer Demokratie leben und wir wollen eben nicht mehr das, was Mitte des letzten Jahrhunderts passiert ist. Weil das kann ja nicht, ja.
Ja, und das, weil vielleicht lass mich das noch ganz kurz ergänzen, den Einsatz. Was ich finde, es ist so ein, das mag vielleicht banal sein, aber ich finde diese Stimmung, in der da die Leute zusammenkommen, das hat irgendwie auch was Schönes miteinander und Verbindendes. Und wenn ich das, also ich habe es jetzt gestern, konnte ich leider in Berlin nicht. Ich war letztes Wochenende, aber dieses Wochenende konnte ich leider nicht. Aber ich habe von meinem Fenster sozusagen gesehen, du siehst richtig auf der Straße und ich wohne jetzt nicht direkt neben dem Bundeskanzler. Du sahst irgendwie total viele Leute mit dem Fahrrad fahren. Du siehst, die Busse sind voll. Du siehst dieses ganze, die Leute strömen dahin und das hat was so Kraftvolles, finde ich. Ja, das ist einfach toll.
Das ist beeindruckend, finde ich. Und das ist toll. Die Frage, was die ich mir dann gestellt habe, als ich die Bilder gesehen habe, die ich wirklich stark finde, muss ich sagen. Also du siehst überall Menschen, Massen. Und das ist eben nicht so wie bei den Demos, die wir vorher gesehen haben, die, ich sage es mal, pro-rechts waren, ne, die irgendwie AfD-Leute irgendwie hatten, wo das natürlich auch Tausende waren. Ich will das nicht kleinreden. Das waren wirklich auch Menschenmassen,
Absolut.
die mich schockiert haben. Aber es ist halt einfach ein komplett anderes Verhältnis gewesen von dem, was wir jetzt gerade sehen. Ich frage mich dann nur, was passiert jetzt? Also was ist jetzt die Schlussfolgerung daraus, dass hier sehr, sehr viele Menschen auf die Straße gehen? Ich möchte nämlich eigentlich, ich befürchte so ein bisschen, dass das, wir haben vorhin so eine, ich habe vorhin mal so den Vergleich bei Fridays for Future irgendwie mit Greta Thunberg irgendwie aufgemacht. Da waren es auch sehr viele, die freitags auf die Straße gegangen sind, aber irgendwie haben sich die Leute dann daran gewöhnt und irgendwann waren es halt, ja, das sind diese Klimaspinner oder sowas, ne? Und lass die mal machen, die irgendwie alle nur Schule schwänzen wollen und alles Mögliche. Und da ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das auch irgendwie abebbt, irgendwie, dass dann in ein, zwei Wochen gehen die Leute halt dann nicht mehr so krass auf die Straße. Da muss jetzt was passieren. Das muss politisch aufgenommen werden. Diese Energie, die da jetzt freigesetzt wird, von Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, wir gehen auf die Straße, wir wollen dafür, da muss jetzt was passieren. Und das muss auch eine Ampelregierung schaffen, diese Energie jetzt aufzuziehen quasi oder zu nutzen, um wirklich Politik zu machen. Und zwar Politik, die direkt wirkt und die nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, so riesige Themen anpackt, die überhaupt nicht greifbar sind, sondern jetzt muss Politik gemacht werden, die sofort spürbar ist und es müssen konkrete Probleme angegangen werden und die müssen gelöst werden. Dann kann da, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel passieren.
Ja, also zum einen will ich nochmal betonen, dass die Demonstrationen aber natürlich auch einen großen Wert an sich haben, um einfach wirklich zu zeigen, wie viele Leute dann doch bereit sind, wenn sie merken, oh Mensch, das ist jetzt echt so ein Punkt, der für mich das Fass zum Überlaufen gebracht hat, auf die Straße zu gehen und auch nochmal Auch wenn ich sicherlich nicht, meine Meinung nicht sich, ich hinter jeden der Ausrichter stellen würde, aber da konnten gerade auch so schnell Netzwerke aktiv werden. Ich habe gehört, dass diese sozusagen diejenigen auch noch sehr vernetzt sind, die zum Beispiel damals die Unteilbar-Demonstration oder Black Lives Matter organisiert haben, dass die sich wirklich schnell wieder zusammengefunden haben, um eben genauso schnell jetzt agieren zu können. Und das finde ich großartig, dass es das gibt. Und das ist, wie gesagt, ein Wert schon an sich. Und wir sehen ja auch, dass damals die Fridays for Future Bewegung auch dazu geführt hat. Die hat ja massive Auswirkungen auf die Europawahl zum Beispiel vor ein paar Jahren. Also, dass das sozusagen auch eine Resonanz durchaus haben kann, wie auch immer. Also, wenn es eine Stärkung der demokratischen Parteien ist in ihrer Vielfalt, dann wäre das ja schon viel erreicht. Aber ich gebe dir total recht. Letzten Endes, und ich meine, das ist ja dann wiederum das Erschreckende, wir haben ja die Werte gesehen, selbst nach Veröffentlichung der Korrektivrecherche war die Umfrage, die Sonntagsumfrage, glaube ich, immer noch lag dabei, bundesweit 22% würden die AfD wählen. Und ich meine, das ist natürlich das Erschreckende und das zeigt eben auch auf, letzten Endes geht es darum, wer gewinnt die Wahlen. Also da können ganz viele Leute auf die Straße gehen, aber wenn trotzdem immer noch so viele Zustimmungswerte sind, dann ist halt eben die Frage, wer gewinnt die Wahlen. Das ist das ganz Entscheidende. Und wenn jetzt diese Bewegung auch dazu führt, dass vielleicht mehr Leute zur Wahl gehen und demokratisch wählen, die vielleicht bisher nicht zur Wahl gegangen sind, dann wäre das auch ein Riesenerfolg, würde ich sagen.
Ja, also wie du gerade sagst, ne, die aktuelle Sonntagsfrage lag, da lag die AfD bei 22%. Ich glaube, die CDU war bei 31%. Und wenn man die Ampel mal komplett zusammenrechnet, dann waren die auch bei 31%. Die FDP war, glaube ich, sogar draußen mit 4%. Irgendwie sowas meine ich, meine ich mich zu erinnern. Und du hast auch gerade den Korrektivbericht angesprochen, ne? Also wer jetzt noch nach dieser Veröffentlichung AfD wählt oder wählen würde, der ist kein Protestwähler mehr. Das kann nicht mehr sein. Das ist dann, also das kann nicht mehr aus Protest passieren. Wir haben über die Deportationsideen gesprochen, die schon viel mehr als Ideen sind, eigentlich die schon richtig als Pläne ausgearbeitet sind. Da kann man nicht mehr darüber sprechen, dass ich jetzt aus Protest eine Partei wähle, weil ich vielleicht mit der Ampel nicht zufrieden bin oder weil ich vielleicht mich mit den anderen demokratischen Parteien nicht repräsentiert fühle. Das geht meiner Ansicht nach nicht mehr. Man kann seinen Protest in Deutschland leider sehr schwierig ausdrücken, was die Wahl angeht. Also man kann nicht wählen gehen, dann hat man aber Probleme quasi, weil das wird ja danach herausgerechnet. Das ist dann nicht proportional. Noch nicht proportional dann vertreten natürlich. Ich kann den ungültig machen, den Wahlzettel, dann bin ich aber auch nur eine Randnotiz. Das heißt, wir haben da auch ein großes Problem, was unsere Wahlen angeht, was das Wahlsystem angeht, dass wir unseren Protest eigentlich nicht kenntlich machen können, so richtig. Trotzdem muss ich nochmal sagen, wer jetzt AfD wählt oder sich den Gedanken dazugehörig fühlt oder was auch immer, ist kein Protestwähler, sondern ist definitiv ein Rechtsradikaler, ist ein Nazi. Ne? Also das muss man wirklich so klar sagen, nach den Äußerungen, die da nochmal passiert sind, vom Verfassungsschutz beobachtet, alles wissen wir alles, hat die Leute nicht abgeschreckt. Wer das jetzt nicht kapiert hat, ja, also wer das jetzt wirklich nicht verstanden hat, ja, dann ist es auch schwierig, an solche Leute überhaupt noch ranzukommen. Ja, also wir haben ja immer gedacht, na ja, irgendwie hier die Protestwähler oder Wählerinnen, die kriegen wir noch irgendwie zurück, die kann man mit Argumenten wiederholen irgendwie, die sind nicht rechtsradikal, die fühlen sich bloß jetzt nicht abgeholt von der Ampel. Nein, können wir jetzt nicht mehr sagen. Hier muss man ganz klare Kante zeigen und sagen, nee. Ab jetzt, wenn ihr weiter so macht, dann seid ihr rechtsradikal, dann seid ihr Nazis quasi, ne? Muss man so sagen.
Also ich bin immer vorsichtig mit diesem Nazi, also rechtsradikal, rechtsextrem, ja, ich finde das historisch immer noch so ein bisschen, also,
Ich finde, ja,
ja,
natürlich
aber
kann man das noch.
ja.
Du hast vollkommen recht, ne? Also das ist, muss man vielleicht ein bisschen relativieren, muss man sagen, rechtsradikal, hast du
So
vollkommen recht.
differenzieren zumindest. Also
Bisschen,
nicht relativ, aber differenzieren.
nee, aber differenzieren, ja.
Ja, aber
Trotzdem,
wer
manchmal muss
dem
man es sehr drastisch
zustimmt,
formulieren,
wissentlich.
finde ich. Ja.
Ja,
Wissentlich muss man es
absolut.
sehr, sehr drastisch formulieren, weil ich vielleicht, sonst geht es vielleicht in manche Köpfe einfach auch nicht rein, weil rechtsradikal hat sich ja in den letzten Monaten auch total etabliert, ist ja nicht mehr schlimm, ist ja, okay, ich bin rechts, ich bin halt noch ein Ticken weiter rechts, ne? So, ne? Also war ja auch keine Abschreckung mehr irgendwie, was vor 10 Jahren noch rechtsradikal, dann sagen wir, okay, hier Brandmauer, krass, offensichtlich jetzt nicht mehr so krass, deswegen finde ich, muss man weitergehen und eine härtere Formulierung auch, wenn es quasi, man kann es nicht gleichsetzen, weil Nazi in Mitte letzten Jahrhunderts, das war nochmal was anderes. Also da sind wir wirklich noch, ja.
Deswegen, also da fängt, also ich finde diese Differenzierung in der Sprache halt total wichtig und auch, dass wir eben, ich gebe dir voll recht, also und ich meine, die Hans-Böckler-Stiftung hat ja auch eine Studie gemacht, die gezeigt hat, dass ein Großteil der Leute die AfD eben nicht wählt,
Obwohl.
obwohl sie sozusagen rechtsextrem sind, sondern weil sie rechtsextrem sind. Und ich meine, das ist völlig klar, ne? Also die Partei wählen oder sich gemein mit den Ideen machen, das ist ganz klar. Wir müssen eben nur aufpassen, dass wir nicht auch sozusagen in unserer demokratischen Vielfalt sofort anfangen, auch konservative Meinungen sofort als rechts zu bezeichnen, wenn sie das nicht sind, sondern konservativ sind, ne? Also ich finde, wir müssen auch auf der anderen Seite gucken, dass wir uns bewusst sind, dass es auch auf demokratischem Boden eine große Meinungsvielfalt geben kann und geben darf. Und wenn wir das sozusagen alles gleichzeitig aufrechterhalten in unserem Denken und nicht anfangen, jede Meinung, die konservativ ist, als rechts sozusagen auch einzusortieren, die es nicht ist. So, da müssen wir, finde ich, wir halt alle auch sehr differenziert rangehen und ich packe mich da durchaus auch an die eigene Nase, ne? Weil das ja nun auch für unseren Job einfach massiv
Absolut.
wichtig ist und ich auch möchte, dass es innerhalb des demokratischen Spektrums eine Meinungsvielfalt gibt. Also, weil das ist, so ist es nun mal und das finde ich, das ist genau Demokratie und das ist wichtig. Und ich finde, es gab in der letzten Zeit ein paar gute Artikel, die wir auch zum Teil durchaus verlinken können, wie man jetzt sozusagen über Demonstrationen hinaus eben mit der AfD umgeht. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, also ich habe bisher in den fast 10 Jahren meiner Selbstständigkeit noch nie das Pech gehabt, jemanden von der AfD in einer Diskussionsrunde zu haben. Also, weil immer alle gesagt haben, so, wir laden die demokratischen Parteien ein. So. Ich glaube, dass es dieses Jahr anders sein wird, weil natürlich es so ist, dass du ihnen auch immer einen Schonraum gibst, wenn du sie nicht einlädst. Du kannst sie dann argumentativ sozusagen nicht ihnen nicht beikommen, wenn sie gar nicht in der Runde sind. Sie können immer die Opferhaltung einnehmen. Ich bin ja nicht eingeladen gewesen. Ich darf ja meine Meinung nicht sagen. Und es ist eben auch keine Partei, die jetzt irgendwie um die 4 bis 7% muckelt, ne? Also das sind Parteien, die im Osten bis zu 30% Zustimmung haben. Das heißt, du kannst sie auch nicht ignorieren. Und ich fürchte, und ich beginne mich darauf einzustellen, dass dieses Jahr anders werden wird.
Ja, ich finde gerade Opposition zu sein ist jetzt gerade relativ einfach, so ein bisschen. Dieses Dagegensein ist natürlich auch kein Parteiprogramm, aber wir hören es gerade natürlich aus Oppositionskreisen immer extrem, wird natürlich gegen die Regierung geschossen. Und zwar die komplette Opposition macht. Das ist natürlich auch die Aufgabe der Opposition in der Demokratie, ganz klar, ne? Da muss man auch kritisieren und dann muss man sich dadurch natürlich auch nochmal positionieren, finde ich alles auch total legitim. Ich finde bloß ein reines Dagegensein, ohne Ideen zu bringen, ohne Ideen vorzustellen, ist halt kein Parteiprogramm. Und das sehen wir halt bei der AfD läuft die eigentlich fast immer. Und wenn wir jetzt auch zum Beispiel nochmal über die Bauernproteste wir sprechen, irgendwie, und wenn man dann sich das Parteiprogramm von der AfD mal anschaut, also ich glaube, viele, die da auf den Protesten waren, die haben sich das Parteiprogramm nicht angeschaut,
Nee.
weil das war natürlich eigentlich auch, ich meine, AfD-Idee, da sehr, sehr viele Sachen zu streichen, ne? Also muss man auch ganz klar sagen. Ich hatte schon mal das in Anführungszeichen Vergnügen, eine Podiumsrunde mit AfD-Beteiligung moderieren zu dürfen. Das war auch eine
Hurra.
Bundestagsdebatte, also die Debatte zur letzten Bundestagswahl. Einfach, das war hier in der Region, hier unten bei mir, bei Stuttgart. Und ja, das ist eine große Herausforderung, sage ich mal so, weil man. Wenn sich eine Gruppe nicht an Argumenten orientiert oder mit Argumenten überzeugen lässt quasi und überhaupt nicht eigentlich zu den anderen spricht, die hier in der Diskussionsrunde teilnehmen, sondern wirklich nur zu den eigenen Wählerinnen und Wählern, nicht auf Fragen reagiert und es eigentlich total egal ist, dann ist es einfach eine abgekapselte Person quasi in dieser ganzen Runde. Und es ist unglaublich schwierig, da auch mit Argumentationen irgendwie zu kommen. Auch wenn die anderen Parteien sich dann darauf einschießen und sagen, naja, so und so, da werden Fakten verdreht, da wird offensichtlich gelogen. Ich habe dann versucht, immer wieder so einen Faktencheck zu machen, immer wieder das, das, das. Aber es ist unglaublich schwierig, in einer Live-Situation das alles zu machen, ohne dann der AfD die Möglichkeit zu geben, sich in diese Opferrolle zu begeben, was sie natürlich auch dann total gerne machen und was auch wirklich gut funktioniert aus deren Perspektive heraus, weil da natürlich alle gegen sie sind. Und das ist ja auch das, was dann auch gewollt ist. Also es ist sehr, sehr schwierig. Ich bin da auch nicht scharf drauf, das nochmal zu machen. Aber ich stelle mich da auch darauf ein, dass wir in diesem Jahr, generell wird das in den nächsten Jahren, glaube ich, extremer werden. Und es ist ja nicht so, dass die AfD, so wie es jetzt gerade aussieht, die einzige radikale Partei bleibt, mit der wir es bald zu tun haben, sondern da kommt wahrscheinlich noch einiges auf uns zu.
Ja, also ich glaube, dass ich auch einiges, ja, was, also ich bin, hänge noch sozusagen auch an der Frage, was können wir tun? Es gibt, werde ich auch verlinken, irgendwie einen sehr, sehr guten Kommentar von Christian Stöcker im Spiegel, gerade zu dem Thema. Und da geht es natürlich auch vor allen Dingen um die Frage von Rhetorik, ne? Also das Erste daran liegt, sich sozusagen nicht von den Begriffen und der Rhetorik, also gerade die anderen also die demokratischen Parteien, sowohl der Regierung als auch der Opposition, sich nicht zum einen der Begrifflichkeiten und der Rhetorik zu bedienen und sich darauf einzulassen und sich auch nicht von den Themenprioritäten treiben zu lassen, weil die Frage ist ja immer, sind die wahrgenommenen Prioritäten tatsächlich auch die Prioritäten, die anstehen, ne? Also welche Themen sind es wirklich, die relevant ist, um eine zukunftsfähige Gesellschaft zu gestalten, sind das wirklich die Themen, die dann immer sozusagen auch maßgeblich von extremen Kräften getrieben gerade im Mittelpunkt der Diskussion stehen, ne? Und das immer wieder versuchen zu entlarven, so wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, immer wieder im Konkreten sozusagen zu sagen, was heißt denn das jetzt genau? Was glauben Sie denn nicht sagen zu dürfen? Was meinen Sie denn? Was ist denn Ihr konkreter Lösungsvorschlag? Also und gerade auch, das steht auch in diesem, finde ich, sehr guten Kommentar, Sie bei den Themen zu packen, die Sie selber eben vielleicht nicht unbedingt in den Vordergrund stellen, nämlich Wirtschaftspolitik oder andere Themen, die natürlich für uns gerade ganz extrem wichtig auch sind. Also das heißt aber für uns alle sozusagen auch argumentieren üben, auch Wissen zu haben über bestimmte Dinge ja, auch im Prinzip heißt es für uns als Bürgerinnen und Bürger, wenn wir nicht sofort eben auch in eine Partei eintreten wollen, wofür ich auch ein gewisses Verständnis habe, weil ich, also ich bin auch nicht Mitglied einer politischen Partei, aber trotzdem kann man das Gespräch mit seinen demokratisch gewählten oder mit den demokratischen Abgeordneten zum Beispiel in meinem Wahlkreis kann man durchaus suchen. Man kann E-Mails schreiben, man kann irgendwie das Gespräch suchen, man kann irgendwo hingehen, auch wenn man nicht Mitglied einer Partei ist.
Ich sehe da noch ein ganz anderes Potenzial quasi drin. Das ist jetzt so der Umgang mit der AfD und mit den rechten Parteien, die was da auch immer noch kommen mag und alle möglichen. Ich finde, wir haben eine Gruppe in der Diskussion komplett ausgeklammert in der letzten Zeit. Und das finde ich eigentlich das Tragische dabei, ne? Also wir haben uns nicht angeschaut, wie viele Nichtwählerinnen und Wähler haben wir eigentlich. Und das ist eine große Zahl.
Ja,
Wenn wir das bei der letzten
das
Bundestagswahl,
stimmt.
wäre das, glaube ich, die Mehrheit gewesen sogar, ne? So. Das ist Potenzial, was wir hier auf dem Tisch liegen haben. So. Das heißt, wir brauchen eigentlich jetzt genau in dieser Situation eine starke Vision. Wir brauchen, und da ist unsere Regierung in der absoluten Verantwortung jetzt. Leider haben sie es noch nicht so richtig gemacht oder es wurde noch nicht richtig kommuniziert oder man muss da wirklich mal an der Kommunikationsstrategie arbeiten. Wir brauchen eine starke Vision, um demokratische Parteien wählbar wieder zu machen für die Leute, die nicht wählen gehen. So, das heißt, da muss konkret was gemacht werden. Da sollen jetzt keine Luftschlösser gemacht werden oder irgendwas, sondern da müssen wir wirklich gucken, wie kriegen wir eine starke Vision entwickelt, dass die Leute sagen, naja, okay, dafür gehe ich hin, dafür gehe ich zur Wahl und sage, okay, deswegen wähle ich die SPD oder deswegen wähle ich die Grünen oder die CDU oder der FDP oder Linke, mir total egal wen. Hauptsache nicht radikal und es muss eine demokratische Partei sein. So, und dann sagen, okay, das ist unsere Vision und da wollen wir hin und da gibt es einfach verschiedene Schritte, die wir gehen müssen. Und jetzt gehen wir aber konkrete Probleme von euch an. Und dass ihr merkt, okay, wir bewegen uns nach vorne. Natürlich müssen wir, um diese Vision zu erreichen. Es ist gerade eine unglaublich schwierige Zeit mit so vielen Krisen und allem Möglichen. Das wird schwierig. Und das kostet Kraft. Und das kostet auch extrem viel Geld. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn es eine starke Vision gibt und wir daran glauben und wir sagen, hey, das ist die Möglichkeit, wie Deutschland weiterhin eine starke Wirtschaftsnation bleiben kann, wie wir Wohlstand generieren können für alle Menschen, die hier leben. Und das soll Multikulti sein, weil wir wissen alle, ohne Zuwanderung funktioniert das alles gar nicht, ne? Das wissen wir auch alles. Wenn wir das hinkriegen, dass wir diese starke Vision haben, wo wir uns drauf committen können und sagen, okay, da wollen wir hin, dann sind wir bereit. Da sind die Leute auch bereit und auch der Mittelstand, der den ganzen Bums bezahlt, der ist dann auch dazu bereit zu sagen, okay, wir gehen diesen Schritt, weil wir wissen, in 10, 15 Jahren wird es voraussichtlich wieder besser werden. Und dann wird es gemacht und dann, glaube ich, kriegen wir relativ viele Leute, die in den letzten Wahlen gesagt haben, nee, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wen ich wählen soll, dann wähle ich lieber gar nicht. Wenn wir die mobilisiert kriegen, dann relativiert sich ganz viel auch wieder. Dann ist eine AfD eben nicht mehr bei 22%, sondern dann sinken die, wenn man das alles mit einbezieht, runter auf 15, vielleicht 14, vielleicht 13% oder sowas. Und dann ist es wieder eine ganz andere Größenordnung, wo wir uns hier befinden. Das heißt, das ist ein Potenzial, was wir irgendwie gerade liegen lassen. Und wir beschäftigen uns meiner Ansicht nach zu viel mit der AfD und fokussieren uns nicht darauf zu sagen, hey, eine eigene Vision, wir brauchen was Starkes, wir müssen ein richtig, richtig gutes Angebot machen, dass die Leute sagen, geil, die will ich wählen. So, da
Ja,
muss es
das
ran.
wollte ich. Ja, also da bin ich absolut bei dir. Also ich hätte jetzt auch, wenn du es nicht gesagt hättest, gesagt, es muss ein gutes Angebot geben, ne? Angebot, das zeigt irgendwie, das Problemlösungskompetenz aufzeigt, das visionäre Kraft aufzeigt und das aber auch, und das glaube ich, ist wirklich essentiell, Dinge, die passieren, verständlich und gut erklärt. Also das mag irgendwie immer so banal klingen, ne? Das mag immer irgendwie so wie Sendung der Maus klingen, aber ich finde, so ist es. Also wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann tue ich mich schwer damit, auch eine Entscheidung zu treffen, auch eine Wahlentscheidung zu treffen. Wenn ich nicht verstehe, wie kompliziert Entscheidungen sind. Und das ist eben genau die Herausforderung, komplizierte Entscheidungen einfach und verständlich darzustellen, dann tue ich mich schwer. So, und ich glaube, das ist die größte Aufgabe überhaupt. Also dieses komplizierte, verständlich darzustellen, damit es irgendwie ankommt, wie Entscheidungen zustande kommen. Ich habe auch einen Auftrag, also die Ampel oder die Regierung, welche auch immer, hat einen Auftrag, auch Wissen zu vermitteln, Wissen über das, was irgendwie da gerade passiert und zu erklären. Weil das ist ja auch oft, also ich meine, wählen ist nicht, natürlich ist Also hat auch was mit Verstehen zu tun, ne? Verstehe ich das, was da passiert? So.
Ja.
Und kann ich das dann auch mittragen? Und immer im Wissen sozusagen, dass die Demokratie die Voraussetzung dafür ist, dass ich überhaupt eine Entscheidung treffen darf. Weil das ist ja das Ding, ne? Ich darf auswählen, ich darf eine Entscheidung treffen. Und genau, und das ist ja das Perverse daran mit der AfD, die funktionieren ja nur, weil es auch die Demokratie gibt. Also in China gibt es nur eine Partei, woanders gibt es auch nur ein, maximal zwei Parteien. Wenn das Wahlsystem entsprechend ist, wunderbar, aber das ist halt nicht überall der Fall, ne? Also da haben irgendwelche anderen Parteien überhaupt gar keine Chance. Also das heißt, die Profiteure der Demokratie sind gleichzeitig auch ihre Feinde. Und das ist ja irgendwie das, was das große Problem ist, ne?
Ja, und wie du sagst, es muss, also die Personen, die in Regierungsverantwortung sind, müssen auch den Dialog wollen, die müssen die Kommunikation auch wollen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, um sich da nicht wegzuducken, weil da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Wenn Fragen da sind, müssen die Fragen ernst genommen werden. Wenn Probleme da sind, müssen die Probleme ernst genommen werden. Und wie oft sehe ich Interviews von Politikerinnen und Politikern, die auf Fragen nicht antworten, die einfach ihre irgendwie Pressemitteilung im Kopf haben und die dann irgendwie runterbeten und dann wird nochmal eine Nachfrage gestellt und dann kommt wieder eigentlich im Prinzip genau die gleiche Antwort, die vorher auch schon kam. Das finde ich eine gewisse Respektlosigkeit auch der Person gegenüber, die gerade eine Frage stellt, die offensichtlich da ein Problem hat. Und eigentlich eine Lösung haben möchte oder die Ideen haben möchte von einer Partei, wie dieses Problem angegangen werden kann. Und wenn das nicht getan wird, dann fühlen sich Wählerinnen und Wähler natürlich mal so formuliert auch verarscht irgendwie von der Politik. Wenn sie sagen, naja, ich habe ein Problem, ich gehe hin, ich frage, was ist eure Idee dazu? Und ich kriege einfach keine Antwort. Ich frage nochmal nach, kriege wieder keine Antwort. Und so kommt natürlich auch, ich sage jetzt mal, eine Politikverdrossenheit zustande. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass man damit Leute in radikale Ecken irgendwie sowas zwingt, aber vielleicht zwingt man die in diese Nichtwählerschaft irgendwie so ein bisschen rein. Und das ist ja eigentlich quasi mit eine Stimme für radikale Parteien.
Ja,
Deswegen, das
Martin, wir
wäre auch
können
nochmal
jetzt
so
noch
ein Appell in so eine Richtung. Wir könnten noch ewig weiterreden, ich weiß, machen wir aber
Genau.
nicht.
Lass uns zu unserer heißgeliebten, heute vielleicht nicht ganz so umfangreichen Kategorie gesehen, gehört, gelesen kommen, die zumindest bei mir auch ansatzweise ein bisschen mit unserem Thema zu tun hat. Ich habe zwei Punkte. Fang doch mal an. Hast du irgendwas gesehen? Hast du irgendwas gehört oder hast du irgendwas gelesen?
Ja, also ich habe viel gehört, habe ein bisschen weniger gelesen und habe ein bisschen was gesehen. Einen Tipp hätte ich, der hat jetzt relativ wenig mit Demonstration zu tun. Ich würde den trotzdem gerne sagen. Oderbruch heißt das in der ARD-Mediathek. Extrem spannend. Das ist Wahnsinn. Also das ist erinnert mich so ein bisschen
Was
an
ist
True
das vom
Detective.
Genre? Ist das eine Dokumentation?
Thriller.
Ist das ein
Nee,
Krimi?
nee,
Ist
nee.
das, was
Nee,
ist
ist
das?
irgendwie so irgendwie Krimi, Thriller. So ein
Ah,
bisschen
okay.
Mystery dabei, erinnert sehr stark an True Detective.
Ah, cool.
Wobei das schwierig ist, True Detective ist eine der großartigsten Serien, die jemals
Ja.
produziert wurden, meiner Ansicht nach.
Zustimmung.
Deswegen kann man da eigentlich, man kann eigentlich nicht gewinnen, wenn man dagegen antritt. Es ist so von der Machart sehr, am Anfang erinnert es mich so ein bisschen dran. Mir gefällt es, ich finde es gut, ich kann es empfehlen, sich da mal so ein bisschen reinzuschauen.
Ja, ich habe zwei Dinge. Das eine, ich kann sehr empfehlen, das Heute-Show-Special mit Fabian Köster und Lutz van der Horst zum Thema Digitalisierung in Deutschland zu sehen. Es ist gleichzeitig dann auch wieder, vielleicht konterkariere ich alles, was wir jetzt gerade auch gesagt haben. Es gibt natürlich viele Themen, die es zu beackern gilt und die die Regierung und auch die Vorgängerregierung aus meiner Sicht wirklich nur sehr unzureichend bearbeitet haben. Und das ist das Thema Digitalisierung. Und es ist schon auf eine Weise natürlich lustig, aber auch erschütternd, weil das Beispiel Deutschland immer wieder sozusagen gegenübergestellt wird dem Beispiel Estland. Und dieses Interview mit der estnischen Ministerin, die sie dafür sehr schon sehr lustig ist, weil die sich eigentlich ein bisschen so kaputt lacht darüber, wie bestimmte bürokratische Prozesse bei uns in Deutschland ablaufen. Es ist unterhaltsam und ich finde aber, es passt zu unserem Thema insofern, als natürlich ich jetzt das Phrasenschwein bediene und sage, Politik muss bei den Menschen ankommen. So, aber so ist es, ne? Also ich meine, wenn die Leute irgendwo auf dem Land auch kein WLAN haben oder auf den Berg steigen müssen, um irgendwie zu telefonieren oder sonstige Dinge, also das ist irgendwie schon, das spürbare Erleben ist natürlich das eine. Den großen ganzen Blick, den ich haben muss, ist immer wieder das andere. Aber es ist wirklich sehr lustig. Du hast es auch gesehen, du hast so gegrinst gerade.
Ja, ich habe gerade gegrinst. Ich habe es gesehen und ich habe mich an diese kleine Verfolgungsjagd von Fabian Köster und unserem Minister für Digitalisierung
Ja,
erinnert. Die war also sehr, sehr amüsant.
das
Kann ich nur
stimmt.
empfehlen.
Und
Ich will gar nicht mehr dazu sagen. Einfach reinschauen.
nee, es ist ja, genau. Und dann lese ich gerade ein Buch, das ich noch nicht ganz durch habe, das für mich auch eigentlich ein bisschen zu unserem Thema passt. Daniel Schreiber, Zeit der Verluste. Es ist ein melancholisches, es ist ein sehr nachdenkliches Buch, es ist auch nicht allzu dick. Er schreibt da im Prinzip, Ausgangspunkt ist der Verlust seines Vaters, und beschreibt aber sozusagen dieses Gefühl, das wir im Moment ja auch gerade haben, dass wir Verluste erleben, also Verluste auch von Sicherheiten mit Blick auf Umweltfragen, mit Blick auf, was wir auch gesagt haben, Demokratiefragen, also und was das sozusagen auch mit uns macht, dieses Dinge, die wir sicher geglaubt haben zu verlieren. Und ich finde es ein sehr schönes, feines Buch, ein sehr persönliches Buch, aber trotzdem auch wieder, finde ich, verstehbar, auch wenn man es über diesen persönlichen Kontext hinaus betrachtet. Also ich bin noch nicht ganz durch, kann es aber sehr empfehlen und werde es auch in die Shownotes packen, wie wir so sowieso das den ein oder anderen Artikel und alles natürlich auch wieder in die Shownotes packen, falls jemand Interesse daran haben sollte, sich noch ein bisschen weiter zu informieren und nachzulesen. So,
So, ich guck
Martin.
gerade mal gerade auf die Uhr. Naja, so richtig kurz haben wir uns auch nicht gefasst heute.
Nein, wir haben uns nicht richtig kurz gefasst und du musst jetzt noch deine Sachen packen, damit du zumindest
Genau.
hin gut in Berlin mit dem Zug kommst.
Genau.
Schön war's.
Schön war's. Ich freue mich, wenn wir uns morgen sehen. Sehr schön. Das wird
Okay.
gut. War ein schönes Gespräch. Danke dir, Julia.
Ja, und zum Thema Ernährung, ne, hätten wir natürlich noch total weiter. Ich hätte da noch ganz viel jetzt gehabt, um unser letztes Thema anzuschließen. Vielleicht müssen wir das nochmal aufgreifen. Aber freut mich sehr. Danke für deine wieder so nette Gesellschaft.
Danke dir und du, ich bin gespannt. Ich glaube, in der nächsten Zeit wird da einiges passieren. Ja, ich freue mich einfach, dass wir das jetzt so ein bisschen auch umgestellt haben und dass wir uns mehr auf Demokratie fokussieren, weil ich glaube, das ist das zentrale Thema einfach gerade. Und ich finde das sehr gut. Wenn es euch gefällt, schreibt da gerne mal Kommentare oder Nachrichten an uns. Wir freuen uns, da was von euch zu hören. So, jetzt
Jo.
aber ab ans
Tschüssi.
Koffer packen. Tschüssi.